Gestern Abend befassten wir uns mit dem Kolosserbrief als Ganzen und taten einen kurzen Überblick über Kapitel 1. Heute Abend setzen wir fort mit Kapitel 2. In dem Kolosserbrief geht es Paulus um die Christusbotschaft, sowie um die Christusgemeinde. Er hat zweierlei im Auge. In Kolosse wurde die Christusbotschaft gekürzt auf der einen Seite und ergänzt auf der anderen Seite. Er als Apostel Jesu Christi, der für diese Botschaft verantwortlich ist, das macht er deutlich in Kapitel 1, er sagt dort, meine Aufgabe ist, sie ganz auszurichten. Er wacht über diese Botschaft und es liegt ihm daran, dass sie in Kolosse und Umgebung nicht gekürzt wird, auch nicht ergänzt wird durch anderes Menschenwort. Denn die Christusbotschaft ist seine Botschaft, ist Gottes Wort. Und er hat dieses Wort Menschen anvertraut, die heißen Apostel und Propheten, die sind bereits verstorben. Und dieses Wort ist als Grundstein, als Fundament in der Welt hingelegt worden. Und die Gemeinde Jesu baut seitdem auf diesem Wort. Er weiß, dass die Christen in Kolosse von den Aposteln abhängig sind für eine klare Christusbotschaft. Deshalb schreibt er ihnen einen Brief und stellt diese Botschaft wieder klar. Gleichzeitig ist es ihm, um die Menschen zu tun. Sie dürfen nicht leiden unter dieser falschen Botschaft, die dort Anklang findet, wenigstens zum Teil. Denn wenn sie sich nicht halten an der echten Christusbotschaft am Evangelium, dann werden sie leiden. Und sie könnten das Ziel verfehlen. Darum geht es ihnen. Sie sollen nicht eines Tages zurückgerufen werden, sagt er in Kapitel 1, weil sie nicht den himmlischen Pass in der Hand hatten, nicht das rechte Evangelium als Vorbedingung für den Eintritt in die ewige Herrlichkeit. Das war das Anliegen und ist das Anliegen im Allgemeinen, ein zweifaches. In Kapitel 2 hat er ein Sonderanliegen, das in dieses Allgemein hineinpasst. Es ist speziell die Sorge um die geistliche Gesundheit seiner Leser. Er tritt dabei der Abweichung von der Christusbotschaft in der Gegend von Kolosse entgegen und fixiert die Gläubigen wieder auf Jesus Christus. Die Abweichung von der Lehre bestand in einem Anruf an einen Willen zur Leistung. Und das ist typisch für falsche Religion. Alle falsche Religion spricht den Willen des Menschen, etwas zu leisten, an. Fordert ihn auf, etwas zu tun. Und das ist, was Jesus Christus nicht tut. Er weiß, dass der Mensch nichts leisten kann. Gott hat ihm reichlich Gelegenheit dazu gegeben durch das alttestamentliche Gesetz. Es war dazu speziell gedacht, um den Menschen zu Schanden zu machen, in seinem Willen etwas für Gott zu leisten. Viele, viele Jahre, Jahrhunderte war Israel mit dem Gesetz versehen und hatte Gelegenheit, als speziell gelehrtes Volk, von Gott gelehrtes Volk, ihm zu zeigen, ob der Mensch fähig ist, etwas zu tun, das vor Gott Eindruck macht. Und als Jesus kam, hatten sie gänzlich versagt. Und Jesus konnte dort anknüpfen, wo sie versagt hatten. Nicht alle gaben das zu. Aber Leute, die in der Öffentlichkeit als Sünder bekannt waren, die hatten keine Schwierigkeit damit. Die lebten zwar nicht für Gott, aber die hatten es längst aufgegeben, zu versuchen, Gott zu beeindrucken. die lebten für die Sünde und das, was der nächste Vorteil war. Das waren die sogenannten Zöllner oder Zolleinnehmer. Die standen an den verschiedenen Straßenkontrollpunkten und nahmen mehr ein, als sich gebührte. Und davon lebten sie ganz schön unter Umständen. Und das waren auch die Ehebrecher, die Hure, die Huren. Die wussten, dass sie Gottes Gebot gebrochen hatten. Und als Jesus kam und von der Güte und Vergebung, Vergebungsbereitschaft seines Vaters im Himmel sprach, sagten sie sich, hier ist frisches Wasser, hier können wir trinken. Eine Frau aus Samarien hatte dieses mitbekommen und griff gleich zu. Das war die Botschaft, die für sie war. Die waren an den Punkt angelangt, wo sie nichts mehr tun konnten, um etwas zu leisten. Die hatten schon längst aufgegeben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hielten immer noch fest an einem solchen Versuch. Und die wollten sich nicht öffentlich zur Schau stellen als Sünder. Das hätten sie nämlich tun müssen, wenn sie sich bei Johannes gemeldet hätten für die Taufe. Denn er taufte nicht zur Vergebung der Sünde, wie fälschlich übersetzt ist, sondern er taufte auf Vergebung der Sünden hin, aber immerhin taufte er Sünder. Sünder, die in Reue zu Gott gekommen waren und die das Zeugnis ihrer Reue und Buße ablegen wollten und die bereit waren, von der Oberfläche dieser Welt zu verschwinden in einer Wasserbestattung und dann wieder hervorzukommen zu einem neuen Leben mit Gott. Das hat Johannes getan. Aber Lukas schreibt uns, er sagt, sie waren nicht bereit, diesen Weg, dieses Geständnis abzulegen, diesen Weg zu gehen. Paulus muss die Kolosser daran erinnern, schaut einmal, die Lehre, die bei euch sich meldet, die will eure Leistung, die spricht euer Wollen zu leisten an. Aber ihr könnt nichts leisten. Die wollen, dass ihr asketisch erlebt, einiges ablegt, aber ihr könnt nicht mehr ablegen, als bereits von Gott selbst abgelegt worden ist, in der Person von Jesus Christus. Er hat sein Leben abgelegt und er ist bestattet worden, von der Oberfläche der Welt verschwunden, wirklich, nicht nur im Wasser, sondern unter die Erde getan. Er war verschwunden und er hat unsere Stelle eingenommen, für uns alles abgelegt, was man ablegen kann. Also wenn ihr mit Christus verbunden seid, dann ist sein Tod euer Tod. Und dann ist seine Bestattung eure Bestattung. Und übrigens auch seine Auferstehung, eure Auferstehung. Das ist das Schöne. Sie brauchten nichts mehr abzulegen und sie brauchten auch nichts mehr zu leisten, denn Jesu Leben war ihr Leben. Und Jesu Leben war vollkommen. Das hat Gott vollkommen zufriedengestellt. Und das will er ihnen in Kapitel 2 nahelegen. Die Abweichung der Lehre, die sich meldet in Kolosse, bestand also in einem Anruf an einen Willen zur Leistung. Dem hält Paulus dann den Willen Gottes und seine Leistung entgegen. Ihr sollt leisten? Ihr könnt es nicht. Gott hat geleistet. Ihr wollt den Willen Gottes tun? Das hat Jesus schon längst getan. Und der Hebräerschreiber fügt hinzu, in diesem Willen sind wir angekommen, ans Ziel angekommen. Vollkommen Gott geheiligt, ihm zugehörig, bereit, so bereit, wie wir je werden könnten, für den Himmel, für die ewige Gemeinschaft mit ihm. Nichts mehr hinzuzufügen. Also, die Botschaft hier im Kolosserbrief stimmt sehr gut überein mit der Botschaft im Hebräerbrief. Also dem hält Paulus den Willen Gottes und seine Leistung entgegen. Nun eine kurze Übersicht über das zweite Kapitel dieses Briefes. Wir haben hier drei Teile. Die ersten fünf Verse sind der erste Teil. Da spricht Paulus von seinem Ringen um die geistliche Gesundheit seiner Leser, die mehr als die Christen in Kolosse einschließen, auch die Christen in Hierapolis und in Laodikea und im Hause des Nymphas und im Hause des Philemon. Also es sind einige Kreise dort Und der Brief ist für alle gedacht. Die Verse 6 bis 15 bilden einen besonderen Teil. Dort ruft der Apostel, nachdem er von seinem Einsatz für sie spricht, in den ersten 5 Versen, ruft er sie auf, mehrmals auf zur Treue. Dem Herrn Jesus, dem sie anhangen, die Treue zu halten. Das tut er auf verschiedene Art und Weise. Und letztlich in den Versen 16 bis 23 fügt er eine Warnung hinzu, eine Warnung vor falscher Abhängigkeit. Im Gesetz Moses war gleich im ersten Gebot geschrieben von der Liebe des Menschen. Und Gott soll alleiniger, letztlicher Gegenstand der Liebe des Menschen sein. Du sollst Gott, dein Herrn, lieben von ganzem Herzen. Und diese Liebe darf keinen Platz finden für irgendeine Konkurrenz. Solche nennt man Götzen oder Götter oder Götzenbilder. Die können verschiedene Formen annehmen. Am Sonntag auf dem Weg zur Versammlung der Gläubigen kann man an einem Gottesdienst, an einem anderen Gottesdienst vorbeifahren, wo ein kleiner Ball der Gott ist, den man anbetet. Fußball. Ein Schweizer Fußballspezialist hat geschrieben, es gibt nichts Schöneres, als einen Fußball zu kicken. Das ist das Vorrangigste in seinem Leben. Also was die Bibel einen Gott nennt. Das, wofür ich da bin und wovon ich meine Freude beziehe. Das verstehen die Menschen nicht so, das glauben sie nicht, aber es ist im Wesen so. Es ist kein Unterschied zwischen einem Fußball und einem Götzenbild in Thailand. Kein Unterschied. Die Form ist anders, aber die Liebe ist dieselbe. Es gibt auch andere Götter. Und die Schrift sagt, wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben und nichts, aber auch nichts darf diesen Platz einnehmen. Nicht einmal macht Jesus klar, die eigene Ehefrau, der eigene Ehemann, die eigenen Kinder, nichts. Also Gott soll von ganzem Herzen geliebt werden und wenn er den ersten Platz einnimmt, dann nimmt alles andere, das Gott in den Raum gestellt hat und dessen Existenz er wirklich beschlossen hatte, das will er. Er will die Natur. Er will die Menschen, aber sie bekommen dann ihren jeweiligen Platz in dieser Beziehung zu unserem Gott. Dann wird die Beziehung zum Geschaffenen, der Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, unterordnet. Es wird nicht ganz ausgeschaltet. Wer das will, der geht zu weit. Der hat Gott noch nicht wirklich lieben gelernt und seine Gebote. Denn wer Gott liebt, der wird sein Gebot lesen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst deine Frau lieben und so weiter. Also das hat dann doch seinen Platz, aber es hat nicht den ersten Platz, nicht den Platz einer ersten Liebe. Also er warnt vor falscher Abhängigkeit. Kommen wir nun zum ersten Teil, den Versen 1 bis 5. Hier spricht Paulus zuerst von seinem Ringen. Wir lesen, denn ich will, dass ihr wisst, welch ein Ringen ich habe um euch und die in Laodikea. Es lag einige Kilometer weiter. Laodikea war die Hauptstadt des Landes Phrygien. Und so viele mich von Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Das schließt offenbar alle seine Leser ein, außer vielleicht wenige, nicht vielleicht, aber außer einigen wenigen, zum Beispiel Philemon. Und seine Frau. Und so viele mich von Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben, damit ihre Herzen aufgerichtet werden. Die Herzen derer, die zusammengeschlossen wurden in Liebe und zu oder für zu Ahnreichtum oder für Ahnreichtum, eines Verständnisses, das zu vollem Maße gebracht ist, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das aber inzwischen offenbart wird, Gottes des Vaters und des Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Ich sage dieses, damit nicht jemand euch überliste mit überzeugenden Worten, das heißt Worten, die versuchen zu überzeugen, die diese Kraft haben. Denn wenn ich auch im Fleisch abwesend bin, im Geist bin ich dennoch zusammen mit euch, freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Das sind die Verse 1 bis 5. Wie leitet er diesen Text ein? Wie fängt er an? Er fängt an mit einem einfachen Begründungswort, denn. Das besagt, dass was wir jetzt lesen, eine Begründung ist für das, was er eben geschrieben hat. Und wenn wir dann diese Verse wirklich verstehen wollen, dann tun wir wohl, die Verse, die vorangegangen sind, noch einmal zu lesen. Und da hat er geschrieben, ab Vers 24 zum Beispiel, nun freue ich mich in meinen Leiden für euch und ich fülle vertretend auf das noch Fehlende von der Bedrängnis Christi in meinem Fleisch für seinen Leib. Übrigens, diese Ausdrucksweise hat manch einem Leser der Heiligen Schrift Schwierigkeiten bereitet. Und bekanntlich hören wir dann von sogenannten Heiligen, die mehr Punkte haben, als sie brauchen. Und andere Christen, die solche Punkte brauchen, die können sie dann von diesen beziehen, durch Anrufen. Und die kann man dann anrufen und die haben dann etwas mehr gelitten anstelle von anderen. Und weil die gelitten haben, brauche ich nicht so viel zu leiden. Leidet Paulus anstelle der Gemeinde oder für die Gemeinde? Das sind zweierlei. Er sagt nicht, dass er anstelle von der Gemeinde leidet. Er nimmt nicht ihre Leiden auf sich. Wessen Leiden nimmt er denn auf sich? Er spricht schon von Stellvertretung. Anstelle eines anderen, und das ist Christus. Die Leiden des Christus sind noch nicht fertig. Die Leiden für Sünden, die sind fertig. Es ist vollbracht, rief er, und es war nichts mehr dem Leiden für Sünde hinzuzufügen. Aber damit ist die Weltgeschichte nicht abgeschlossen. Und bis die Weltgeschichte abgeschlossen ist, sind die Leiden Gottes nicht abgeschlossen. Er leidet unter der Sünde dieser Welt. Er ringt um sie. Und Paulus und alle Christen sind in dieses Leiden Gottes hineingenommen. Sobald jemand zu Christus findet, hat er Anteil an dem Weg Gottes in dieser Welt. Nicht nur ist die Geschichte Jesu seine Geschichte, die Vergangenheit, sondern auch die gegenwärtige. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und was ihm zustößt, stößt uns zu. Und was uns zustößt, stößt ihm zu. 2. Korinther 1, unsere Leiden werden als seine Leiden betrachtet. Die Leiden Christi, das sind nicht nur Leiden der Verfolgung seines Namens wegen, das sind alle Leiden, alle. Krankheitsleiden, Unfälle, Schwierigkeiten, sämtliche Leiden, die Gott in mein Leben hineinkommen lässt, die teilt er. Das sind seine Leiden. Umgekehrt, es sind seine Leiden und ich habe jetzt Anteil daran. Und jeder hat sein Maß und Los. Und Paulus hat sein Los, das weiß er. Den ephesischen Christen schrieb er, Gott hat einen Plan für einen jeden von uns. Eine Liste von Werken oder Tätigkeiten, was man für ihn tun darf. Und das ist schon alles vorbereitet. Und wir wandeln in diesen Werken oder in diesen Tätigkeiten. Und Paulus sagt, ich freue mich in meinen Leiden. Ich fühle vertretend auf das noch Fehlende von der Bedrängnis Christi in meinem Fleisch, was noch bei mir fehlt. Das fühle ich aus. Aber es ist für die Gemeinde, weil er für die Gemeinde lebt oder für die Verkündigung des Evangeliums, damit es Gemeinde Jesu gibt, jetzt und in Zukunft, in der Ewigkeit. Also, er verkündet das Evangelium und er verkündet es nicht nur in der Welt, sondern auch in der Gemeinde. Und dafür darf er leiden, dafür darf er ab und zu die Nacht im Gefängnis verbringen. Aber das tut er, weil er die Gemeinde liebt, das Volk Gottes, deren Diener ich wurde nach der Verwalterschaft Gottes. Das ist meine Aufgabe. Ich habe diese Botschaft zu verwalten, die mir für euch gegeben ist. In Vers 28, Mitte, fährt er fort. Damit wir jeden Menschen darstellen als einen ans Ziel angekommenen. Wenn Paulus das Evangelium verkündet, fängt er mit Menschen an, die fern von Gott sind. Er gibt ihnen die Christusbotschaft. Und wenn sie diese annehmen, begleitet er sie, bis sie, solange er das tun kann, bis er zufrieden ist, dass sie wirklich vorangekommen sind und er hofft und er Grund hat zu hoffen, dass er sie in der Ewigkeit trifft. So lange ringt er um einzelne Menschen, damit wir jeden Menschen darstellen als ans Ziel angekommenen in Christus Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm. Dahin ich auch arbeite. Das ist seine Tätigkeit. Wobei ich ringe, wie ein Ringkämpfer. Nach seinem Wirken, also Christus ist der eigentliche Wirkende und Ringende, aber Paulus steht in Gemeinschaft mit ihm, ist verzahnt, verbunden, verwachsen mit ihm, Römer Kapitel 6. Und das Ringen Christi ist sein Ringen, das in mir wirkt in Kraft. Denn ich will, dass ihr wisst, welch ein Ringen ich um euch habe. Also, sein Ringen hat es zu tun mit seiner Verantwortung für die Christusbotschaft in dieser Welt. Und diese will er in rechter Weise ausrichten vor Ungläubigen und Gläubigen. Und aus diesem Grunde schreibt er ihnen auch diesen Brief. Denn ich will, sagt er, dass ihr wisst, welch ein Ringen ich um euch habe und die in Laodikea und so viele mich von Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Wo immer sie sind, da will er, dass er sie eines Tages antreffen kann, wenn er bei Jesus ist. Was ist es nun um dieses Ringen, das die gegenwärtigen Leser so stark angeht? Was ist sein Interesse? Er hat ja in Vers 1 gesagt noch einmal, ich will, dass ihr wisst, welch ein Ringen ich um euch habe. Was liegt ihm daran? Und die in Laodikea und so viele mich von Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Es geht um ein wichtiges Anliegen. Er sagt, ich will, dass ihr wisst, welch ein Ringen ich habe. Hier spricht ein echter Hirte, dem es um das Wohl derer in der Herde Gottes geht. Gott schenke uns ein solches Herz. Die Schrift macht deutlich, dass die Gemeinde Jesu nicht nur einige Brüder hat, die der Gemeinde vorangehen, die sie Älteste nennt oder Hirten oder Aufseher. Diese sind auch Lehrer. Aber die Schrift gebraucht dasselbe Wort, das sie für diese vorangehenden Hirten gebraucht, auch für jeden Christen im Hebräerbrief. Da sagt der Schreiber, dass jeder von uns für den anderen ein Aufsichtshabender, ein Hirte sein sollte. Wonach die Frage, wir wissen, dass die Frage keins mit einem Ja zu beantworten ist. Bin ich denn Hüter meines Bruders? Außer Frage. Jeder von uns trägt also Verantwortung für den anderen. Diese Art von Beziehung zum Nächsten ist dieser Welt, die Jesus nicht kennt, diametral entgegengestellt. Der Mensch in dieser Welt, der Jesus nicht kennt, für den ist er selbst Nummer eins. Und von daher, von dieser Orientierung her, ist er gelähmt in seiner Beziehung zum Nächsten. Und es soll uns nicht wundernehmen, wenn die meisten Haushalte in Deutschland nur eine Person kennen. Das vereinsamt die Gesellschaft, fragmentiert sie, zerbröckelt sie und jeder geht so seinen Weg. Und für viele ist die einzige Bezugsperson das Fernsehen oder der Computer. Aber der Weg Jesu ist ein anderer. Er selbst hat die Herrlichkeit im Himmel auf die Seite gelegt wie einen Mantel und hat sein ganzes Leben bis zu seinem Aushauchen für andere eingesetzt, für alle Menschen. Auf dem Altar Gottes hat er das getan. Wenn Paulus also hier von einem Ringen spricht, dann spricht das von seiner Jesus-Ähnlichkeit. Er folgt in den Fußstapfen seines Herrn. Gott schenke uns, wie gesagt, ein solches Herz für Mitbrüder und Schwestern. Ich meine, dann sähe es etwas anders aus im Kreise der Christen. Das Verlangen des Paulus für die Christen im Lykostal, so hieß der Fluss, der durch dieses Tal zog, drückt Paulus aus in einem Hauptanliegen und in einem weiteren, damit verknüpften Anliegen. Wohin geht sein Ringen? Was drängt ihn denn so? Das Ringen findet Ausdruck in dem Anliegen, er schreibt am Anfang von Vers 2, damit ihre Herzen aufgerichtet werden. Was heißt hier aufgerichtet? Das griechische Wort heißt parakalein. Para, neben, bei, entlang. Kalein heißt rufen. Es ist ein Wort, das auch dem Heiligen Geist zugeschrieben werden kann. Er ruft herbei. Jeder von uns, Gott ist ein Rufender. Und dieses Wort ist es, das auch für Trösten gebraucht wird. Wir haben es in 2. Korinther 1 mehrere Male. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das Wort eigentlich dort in 1. Korinther, in 2. Korinther 1? Paulus sagt, dass Gott einen Trost hat, dass er jeden tröstet, der leidet, und dass für alles Leiden ein entsprechender Trost da wäre. Das ist natürlich wirklich tröstend. Und was meint Paulus, wenn Gott uns in unseren Schwierigkeiten tröstet? Tut er das mit Worten? Braucht es Worte zum Trösten? Ich weiß nicht, ob es immer Worte braucht. Ich denke nicht. Eine Hand, ein Kuss, wie das Kind, das gefallen ist oder Schwierigkeiten hat, kann sehr viel trösten. Deshalb habe ich auch übersetzt aufgerichtet, damit nicht ein falscher Eindruck entsteht. Es ist das Wort für trösten. Wir könnten trösten übersetzen. Aber ich meine, es geht um mehr als das, besonders in diesem Zusammenhang. Was heißt, dass ihre Herzen aufgerichtet werden? Was ist ein Herz? Nun, Sprachkundige, Theologen, Kenner der Heiligen Schrift, sprechen manchmal von einer gewissen Mitte in unserer Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob einer von uns weiß, wo er das her hat. Du bist ein Lehrer, weißt du? Hast du schon mal angetroffen, diesen Ausdruck? Die Mitte der Persönlichkeit? Ich kann verstehen, dass man so sprechen würde. Aber ich darf uns verraten, weil ich mich etwas in diesen Kreisen bewegt habe. nicht alles, was die Spezialisten sagen, muss man sofort annehmen. Das darf man auch prüfen und hinterfragen und etwas näher anschauen, sich anschauen. Ich persönlich kann nicht viel anfangen mit dem Wort Mitte in dieser Beziehung. Ich kann verstehen, wenn Sie das sagen, aber das denke ich, und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie theoretisch man manchmal sprechen kann, wenn man Wörter vor sich hat. Herz ist nämlich in der Mitte unseres Wesens, ja? Das physische Herz. Und wenn hier von einem Herzen im übertragenen Sinne die Rede ist, dann kann ich verstehen, dass man von einer Mitte sprechen würde. Aber wo wäre jetzt die Mitte einer Persönlichkeit? Was soll das heißen?
Zumal Theologen uns sagen, dass der Geist nicht gleich beschaffen ist wie der Leib. Der Leib besteht aus identifizierbare, feststellbare Teile. Wir fragen das kleine Kind, das schon dabei ist, sprechen zu lernen, wo ist deine Nase?
Weißt du so?
Deine Augen.
Und so viel hat es dann schon gelernt. Ja? Die sind feststellbar.
Aber der Geist hat nicht diese Teile. Den kann man nicht auseinandernehmen. Unser Geist ist ein organisches Wesen. Und davon eine Mitte zu sprechen, scheint mir abwegig zu sein. Im Gegenteil, das Herz nach dem Gebrauch des Wortes in der Heiligen Schrift, besser als Psychologie oder andere Weisheit in der Literatur anzutreffen, ist die Bibel selbst. Das Wort ist nämlich ein Wort, das eine spezielle Bedeutung in der Bibel hat. Und da kommt eine Konkordanz uns zu Hilfe. Und Parallelstellen. Und wenn wir diesem Wort nachgehen, Herz, dann stellen wir ganz einfach fest, um jetzt dieses Studium also abgeschlossen vorauszusetzen, Herz ist überhaupt unser innerer Mensch, der Geist. Unser innerer Mensch bekommt vier Bezeichnungen, die auswechselnd gebraucht werden können. Innerer Mensch, 2. Korinther 4. Geist, Seele, Herz. Nicht immer werden diese Wörter so gebraucht, denn ähnlich wie in der deutschen Sprache oder anderen Sprache kann ein Wort in seiner Anwendung mehrere Gedankenbereiche abdecken. Das eine Mal wird es enger in einem engeren Sinne gebraucht, das andere Mal in einem weiteren Sinne. Das Wort Welt zum Beispiel kann eine engere Bedeutung haben. Wir sprechen von der Tierwelt. Aber wenn wir Welt alle sagen, dann meinen wir Welt im weitesten Sinne, alles geschaffen. Und so auch das Wort Herz. Es kann sich nach 1. Johannes Kapitel 3 dürfte es sein, oder 4, um das Gewissen handeln. Wenn das Gewissen, wenn das Herz uns straft, uns Mühe macht, das Gewissen. Es kann auch wohl für einiges andere gebraucht werden, aber im Allgemeinen, und hier ebenfalls, haben wir es mit dem inneren Menschen zu tun. Nicht immer ist Seele gleich Geist. Manchmal ist Seele nur ein Teil des Geistes. Aber manchmal kann es wirklich auswechselnd gebraucht werden mit Geist. Also etwas Vorsicht bei diesen Begriffen. Es lohnt sich, ganz neu anzufangen mit einigen dieser Ausdrücke und ihnen nachzugehen in der Heiligen Schrift. Und wenn es hier jetzt heißt, ihre Herzen sollen aufgerichtet werden, dann setzt Paulus voraus, dass diese irrige Lehre, die sich dort meldet, für Niedergeschlagenheit und Besorgnis gesorgt hat. Und das ist typisch von falscher Lehre. Sie macht Menschen nicht wirklich froh. Sie stellt sie unter eine Bürde, unter einen Druck, unter eine Last. Und Paulus ist es darum zu tun, dass die Menschen wieder aufatmen, froh werden, getröstet werden, aufgerichtet werden. Der Himmel wird aus lauter frohen Menschen bestehen. Da wollen wir hin. Da wird kein Weinen mehr sein. Kein Heulen, keine Sorge, nur Freude. Deshalb freuen sich auch die Engel, wenn jemand hier auf den Weg zum Himmel tritt. Jesus ist in die Welt gekommen, damit wir Freude haben. Und wir sollen aufgerichtet werden. Und die wahre Christusbotschaft ist eine Botschaft, die uns erzählt, Gott hat alles für uns getan. Das ist Geschenk und es darf uns entlasten und froh machen. Und diese Botschaft von Jesus will er in den Raum stellen, damit die Herzen wieder aufgerichtet werden. Wenn die Kloster das so gelesen haben, viele wurden den Brief vorgelesen hat oder ein anderer, oder vielleicht eben auf das, als er zurückkam, dann denke ich, wird manch ein Aufatmen durch die Bank gegangen sein, durch die Schulreihen. In welchem Zusammenhang steht dieser Wunsch, dass die Herzen aufgerichtet werden, eben in Verbindung mit dieser falschen Lehre? Der Wunsch bekommt Bedeutung, wenn man an die falsche Lehre denkt, die sich in der Gemeinde gemeldet hatte. Sie drückt einen, aber die wahre Christusbotschaft richtet auf. Weiteres zu Vers 2, das Ringen findet im weiteren Ausdruck in einem damit verknüpften Anliegen. Das Hauptanliegen ist, dass sie aufgerichtet werden. Aber wohin? Was soll das? Ich soll nicht nur happy sein. Ich soll nicht nur froh sein. Sondern solange ich in dieser Welt bin, habe ich Aufgaben. Es geht irgendwo hin. Das Leben ist noch nicht abgeschlossen. Auch Gottes Absichten mit mir sind noch nicht zu Ende. Das hat er in Kapitel 1 reichlich besprochen. Hier darf er Bezug darauf nehmen. Also sein Anliegen ist es, dass sie zusammengefügt werden in Liebe. Vers 2, damit ihre Herzen aufgerichtet werden, die Herzen derer, die bereits, könnte man zugeben, zusammengeschlossen wurden in Liebe. In Liebe. Achten wir auf die Elemente dieses Satzteils, dieses Anliegens. Zuerst das Wort zusammengefügt werden. Möglicherweise haben sie es nicht in ihrer Übersetzung. Und das hat seinen Grund. Das Wort, das wir hier im Grundtext vorfinden, bedeutet in erster Linie zusammenbringen. Zwei Flüsse kommen zusammen. Oder man bringt zwei Gedanken zusammen. Man bringt etwas zusammen oder schließt zusammen. Zwei Dinge werden zusammengeschlossen, verschlossen. Das können Personen sein, das können Gegenstände sein. Es wird auch vom Zusammenbringen und Zusammenschließen, wie gesagt, von Gedanken gebraucht. Und in diesem Sinne spricht man von Schlussfolgern, von Denken oder sogar Lehren. Das tut der Lehrer. Der Lehrer stellt fest, wie weit ist mein Schüler und angesichts dessen muss er jetzt neuen Stoff an den Schüler heranbringen. Das tut er von verschiedenen Seiten und mit verschiedenen Methoden. Und damit es in dem Kopf dieses Schülers Anklang findet und er überzeugt wird von der Richtigkeit dieses Stoffes, führt er einige Dinge zusammen, sodass sie sich hier treffen. Das Wort wird im Hebräischen besonders, oder wo es das Hebräisch übersetzt, kann es den Gedanken des Lehrens haben. Aber Paulus scheint es nicht nur so zu gebrauchen. Und weil die ursprüngliche Bedeutung ganz schlicht zusammenführen oder zusammenbringen oder zusammenschließen bedeutet, habe ich mich nach vielem Ringen, nach einigem Hin und Her in der Übersetzungsarbeit dafür entschieden, diese Bedeutung zu stehen zu lassen. Im Sinne von zusammenbringen oder zusammenschließen. Aber die Bedeutung des Lehrens, die hat man vielleicht in seiner Übersetzung da heute Abend, diese könnte hier nicht ausgeschlossen sein und
Das weiß ich wohl. Und ich habe auch diese Übersetzung schon gebraucht in der Vergangenheit. Was heißt in Liebe zusammengeschlossen? Oder wenn wir jetzt Lehren annehmen wollten, in Liebe gelehrt. Warum spricht er von einem Zusammenbringen oder Zusammenschließen der Geschwister in Korinth, Entschuldigung, Kolosse, in Liebe? Warum nicht im Glauben? Warum nicht in der Weisheit? Oder etwas anderes? Weil die Liebe die Hauptsache ist. Und die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, hat man gesagt. Der Glaube ist der Schlüssel in unserer Beziehung zu Gott, das ist klar. Und in diesem Sinne spielt der Glaube eine hauptsächliche Rolle, aber eben als Schlüssel. Und sobald wir den Schlüssel gebraucht haben und durch die Tür gegangen sind, dann wollen wir wissen, was machen wir jetzt? Und da sagt Gott, jetzt wird geliebt. Von Anfang bis Ende. Das war schon im ersten Gebot, in den Geboten Gottes im Alten Testament so. Gott sollte man lieben von ganzem Herzen, den Nächsten sollte man lieben, den Feind sollte man lieben und so weiter. Und das ist mit dem Kommen Jesu nicht anders geworden. Es ist mit ihm ein neues Gebot geworden, neu aufgelegt. Aber es ist das alte Gebot immer noch, weil Jesus der Gott ist, der die 10 Gebote gegeben hatte. Er kommt jetzt in Fleischesgestalt. Und in den Briefen merken wir, dass es immer wieder auf die Liebe ankommt. Wenn Paulus besorgt ist um das geistliche Wohl von jungen Christen, die er hat, von denen er sich trennen musste, zum Beispiel in Thessalonich, aus Verfolgungsgründen, dann schickt er einen Timotheus zurück und er will wissen, wie steht es mit ihnen. Und wonach soll Timotheus fragen? In seinem Innern. Er muss nicht die Brüder und Schwestern fragen, aber bei sich. Nach welchen Kriterien oder nach welchen Kriterien soll er feststellen, ob es gut steht mit ihnen? Ob sie ihn gern haben? Ob die Gastfreundschaft da ist? Ob sie miteinander auskommen? Was soll er kontrollieren? Wenn er zurückkommt, berichtet er dem Paulus. Und er sagt, die Geschwister dort haben ein großes, starkes Vertrauen zum Herrn Jesus. Und sie haben ein Vertrauen zueinander und sie haben eine Liebe zueinander.
Aha.
Paulus schreibt schnell einen Brief. Jetzt lebe ich auf, weil ich merke, die 2 kardinalen Tugenden eines Christen sind bei euch vorhanden und dann steht es gut. Dann darf das andere folgen, was immer noch folgen sollte. Liebe ist das Wesen unserer Beziehung zu Gott. Wenn Glaube der Schlüssel ist und das Tragende. Also, sie sollen zusammengebracht werden zueinander und zum Herrn Jesus in Liebe. In diesem Element, in dieser Atmosphäre kann sehr viel geschehen. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann kann Paulus noch so viel Dogmatik schreiben und noch so viel Korrektur anbringen. Die werden nicht wissen, worum es geht und werden auch nicht viel anfangen können mit diesem. Aber wenn die Beziehung richtig ist, die Einstellung richtig ist, dann braucht er auch nicht viel zu sagen. Dann sind sie sofort bereit zu handeln. Und was er jetzt in Kapitel 2 dann geschrieben hat, das reicht. Und dann kann er noch deutlich zeigen in Kapitel 3, wie es dann noch praktisch aussieht, überhaupt in ihrem Leben. Und 4 kurze Kapitel und der Brief ist fertig. Achten wir auf die Wichtigkeit dieses Anliegens des Apostels. Dieses Anliegen, dass sie aufgerichtet werden in Liebe, ist die Voraussetzung für das Hauptanliegen, dass sie überhaupt aufgerichtet werden, dass sie getröstet werden. Damit ihre Herzen aufgerichtet werden, die Herzen derer, die zusammengeschlossen wurden in Liebe. Wer wird aufgerichtet? Der, der sich zusammenbringen lässt zum Bruder, zur Schwester. Wer das nicht zulässt, wer etwas zwischen ihm und seinem Bruder stehen lässt, der wird nicht getröstet werden. Der wird nicht vorankommen in seinem Leben mit dem Herrn. zusammengeschlossen wurden in Liebe. Diese können aufgerichtet werden, diese können belehrt werden, diese können vorangeführt werden. Es spricht auch von der Bedeutung der Gemeinschaft für das geistliche Wachstum.
Ein Stück Wachstum in Christus
wird ganz persönlich erlebt. Aus der stillen Zeit, aus unserem persönlichen Wandel mit Jesus. Und Gott erwartet von uns, dass wir selbstständig werden und dass wir alleine stehen können in dieser Welt. Und wir sollten bereit sein, die einzigen Christen auf der Welt zu sein. Das stimmt. Aber meistens stellt er uns in Familien, wie der Psalmist sagt, in Gruppen. Und wir sind dann eine Familie Gottes, ein Haus Gottes. Wir haben Hausgenossen. Und dann ist unser geistliches Wachstum sehr stark zu messen an unserer Beziehung zum anderen.
Ist sehr stark damit verbunden, sehr stark abhängig davon.
Wer nicht im Reinen ist mit seinem Bruder, mit seiner Schwester, wird schlecht vorankommen im Glauben. Wird schlecht wachsen und wird nicht imstande sein, falsche Lehre zu identifizieren und sich dagegen zu schützen. Wird nicht wirklich froh werden, aufgerichtet werden. Paulus schreibt, die enge Verbundenheit, oder wie sagt, die enge Verbundenheit einer Gruppe von Gläubigen trägt dazu bei, dass jeder davor bewahrt bleibt, sich über den anderen mit einer Sonderlehre zu erheben. Wo wir eine Gruppe von Gläubigen haben, die zusammengefügt ist, zusammen verbunden ist, zusammengeschweißt ist in Liebe, da wird es sehr schwer für einen eine Sonderlehre einzubringen und sich dadurch hervorzutun. Nicht wahr? Dem kann man zustimmen. Aber wo eine lockere Beziehung da ist, wo jeder seinen eigenen Weg tendiert zu gehen, da kann schnell einmal eine Eigentümlichkeit aufkommen. Das Evangelium ist allgemein Besitz, kein Sondergut. Und jeder von uns darf in der Gemeinschaft mit dem anderen Anteil haben an der Christusbotschaft und dazu beitragen, dass der andere bewahrt wird und bewahrt bleiben durch den anderen. Das Ringen des Apostels findet so dann Ausdruck in einem zweiten verknüpften Anliegen. Der Apostel sagt, dass sie zusammengefügt werden zu allem Reichtum. Wenn hier jetzt Lehren zu übersetzen wäre, dann wäre es an dieser Stelle wiederum leichter. Das heißt, wenn wir gelehrt werden sollen zu allem Reichtum, das können wir nachvollziehen. Aber wenn wir zusammengeschweißt beibehalten, dann wird es vielleicht etwas praktischer, etwas wesentlicher. Die Beziehung, darauf kommt es an. Das heißt, wir bleiben arm, wenn wir alleine isoliert unser Dasein führen als Christen. Christen, die sich absondern von der Gemeinschaft der Gläubigen, verarmen. Gott hat es so beschlossen, dass ich für mein Wachstum etwas von meinen Brüdern und Schwestern beziehe. Und wenn ich diese Gemeinschaft nicht habe, ist mein Wachstum, mein Reichtum gekürzt an dieser Stelle, bin ich arm. Die Herzen derer, schreibt er, die zusammengeschlossen wurden in Liebe und zu allem Reichtum, eines Verständnisses, das zu vollem Maße gebracht ist. Was ist Verständnis? Wir leben in einer Gesellschaft, die fast bis zum Letzten gekennzeichnet ist von Zerbröckelung und Fragmentation, Verisolierung. Jeder will selbstgenügsam sein. Und in diesem Zeichen spricht man von seinem Glauben, von seiner Erkenntnis, von seinem Verständnis und so weiter. Wir haben in der Gemeinde Jesu an dieser Stelle einen reichen Pluralismus, den wir nie an anderer Stelle dulden würden.
Wir glauben nicht, dass alle Religionen recht haben, oder? Das glauben wir nicht. Und doch gestatten wir der Gemeinde Jesu, hier verschiedene Erkenntnisse zu haben. Wissen Sie, was eine Erkenntnis ist? Das sollte uns ein Lehrer bald sagen können. Wenn er bei der Prüfung Fragen stellt, dann weiß er wohl, welche Antwort er auf die Frage haben will, oder, Richard? Und wenn der Schüler jetzt eine andere Frage aufschreibt, als du für richtig hältst, und er beanstandet das, wenn er dann die entsprechende Note bekommt, mit Rotstift, falsch, und so weiter. Und dann kommt er und sagt, aber nach meiner Erkenntnis war das so.
Meine Erkenntnis.
Ja. Jetzt sind Sie gefordert. Dann bist du gefordert, tolerant zu sein, nicht wahr? Also jeder hat doch ein Recht auf seine Meinung. Nicht wahr? Interessant, wie die Welt auf der einen Seite sehr genau sein kann. Vor dem Computer wird der da sitzt, sehr bald belehrt, ob er richtig gedrückt hat oder nicht. Und da kommt es auf das kleine Pünktchen an. Ja. Und er wird den Computer nicht überwinden können. Der Computer sagt ihm, wo er dran ist. Ja. Aber das nächste Mal kann er bei den wichtigsten Dingen des Lebens tolerant sein und sagen, ja, Jesus, das ist deine Sache, aber nicht meine Sache. Und in der Gemeinde lassen wir schon einmal verschiedene Ansichten stehen und nennen sie sogar Erkenntnisse. Eine Erkenntnis ist eine Kenntnis, die etwas tiefgreifender ist, also noch wichtiger als eine Kenntnis. Und was eine Kenntnis ist, sollten wir wissen. Entweder ich kenne etwas oder ich kenne es nicht. Aber es gibt nicht zwei Kenntnisse von einer Sache, die verschieden wäre, die miteinander kollidieren würden. Und es gibt auch nicht zwei Erkenntnisse. Ja, das ist deine Erkenntnis, aber nach meiner Erkenntnis und so weiter. Das ist keine Haschwalderei, Geschwister. An dieser Stelle haben wir uns zu üben, dass wir eine rechte Ausdrucksweise führen. Und dasselbe gilt für das Wort Verständnis. Entweder der Schüler hat es verstanden oder er hat es nicht verstanden. Aber man fragt nicht, wie verstehen Sie das? Ja? Oder wie sehen Sie das? Wenn ich gefragt werde, habe ich schon mal gesagt, mit meinen Augen. Wo sonst? Man sieht mit den Augen. Wenn die Frage wie ist, ja? Die Frage ist aber nicht wie beim Sehen, die Frage ist, was sehen Sie? Und jeder, der ein bisschen zu viel Esprit hat, der kann dann schon mal zweierlei oder dreierlei sehen oder vierlei, wo er nur eins sehen sollte. Und wer in der Schrift mehr sieht, als er sehen sollte, bei dem fragt sich, welcher Geist beherrscht ihn. Verständnis ist die wahrhaftige Erfassung von Sätzen. Und es gibt nicht zwei Verständnisse, die verschieden wären von einer und derselben Sache. Da sollten wir uns das abgewöhnen. Und jetzt spricht Paulus von Verständnis. Und es gibt nur eine Botschaft, die es gilt zu verstehen, das ist die Christusbotschaft. Die soll man verstehen, die falsche Lehre, die braucht man nicht zu verstehen. Die wollen wir liegen lassen. Wenn sie sich nicht messen lässt oder vergleichen lässt oder wenn sie nicht gehört zu der Botschaft des Christus, dann muss sie abgelehnt werden. Daran wird gemessen. Also diese Botschaft soll man verstehen und in dem Verständnis dieser Botschaft reich werden. Wie viel von der Bibel verstehst du? Das ist die Christusbotschaft, die ganze Bibel. Nicht nur das Neue Testament, nicht nur die Evangelien. Die ganze Bibel ist Wort Christi. Und inwiefern verstehe ich das, dass die ganze Heilige Schrift Wort Christi ist, dass er die Mitte ist? Habe ich das erfasst? Verstehe ich das? und bin ich reich geworden dadurch, nicht nur an Erkenntnis, sondern hat sich das gezeigt in meinem Leben, hat das Niederschlag gefunden in meinem Leben. Zu allem Reichtum eines Verständnisses sollen die Geschwister zusammengeschlossen werden in Liebe. Deshalb sehr viel beten, damit wir zusammengefügt, geschlossen werden, dass nichts mehr dazwischen ist, dass die Liebe vorherrscht. Und dann ist die Bahn offen, dann ist sie frei, damit wir zusammen die Schrift mit allen Heiligen, sagt Paulus in Epheser Kapitel 3, dann sind wir imstande zu verstehen und dann liegt nichts zwischen uns im Wege, dass wir nicht zusammen erfassen können und reich werden können, nicht nur an einer Kenntnis, sondern an persönlichem Wachstum in Christus, in der Christusähnlichkeit. Paulus schreibt, und zu allem Reichtum eines Verständnisses, das zu vollem Maße gebracht ist. Aha, an Erkenntnis und Charakterwachstum. Das Maß bezieht sich auf beides. Das zu vollem Maße gebracht ist. Von diesem Maße spricht er in Epheser 4. Wir sollen zum vollen Maße der Christusperson kommen. Christus ähnlich. Das war das Bild, in das wir geschaffen wurden. Das Bild wurde verstümmelt. Christus ist das zweite Ebenbild. Und wenn wir jetzt wie Jesus werden, dann werden wir darüber wieder zurück zu Kapitel 1 in 1. Mose gebracht. Zu unserem ursprünglichen Ziel. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. In Christus. Dann werden wir in dieses Maß hineinwachsen. Also, Paulus drängt sehr viel in einen Satz und drängt sehr viel in die Wörter eines Satzes. Und deshalb braucht es so lange, um den Satz zu zerflicken und ihn in seinen Teilen anzuschauen. Und dann müssen wir ihn wieder zusammenbauen. Und wir haben bis jetzt ja, vielleicht nicht einmal, nicht ganz zwei Verse. Aber es lohnt sich. Und wir durften hier in Frieden zusammensitzen, uns konzentrieren. Der Heilige Geist war da. Wir haben gelernt. Und jetzt will der Heilige Geist weiterarbeiten, bei einem jeden von uns. Und da möge er ungestört arbeiten können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.